Geschätzte Freundinnen und Freunde, liebe Leute, es ist Zeit für eine kleine Wertschätzung. Der Onkel Stange hat ein Spiel gespielt und damit das nicht einer seiner konfusen Monologe wird, gibt es einen Menschen, einen Lieben, und zwar die liebe Nina. Hallo Nina.
Hallo.
Die wird mich ein bisschen, ja, hier so ein bisschen durchnavigieren, vielleicht auch mir helfen, meine Gedanken zu ordnen und vor allen Dingen vielleicht auch als Gesprächspartner dienen, dem ich die Bälle zuspielen kann. Denn ich habe mich an etwas versucht, vor dem habe ich immer so ein bisschen Vorbehalte gehabt, am Genre der Visual Novels.
Ja, von vielen Leuten verhasst, ne?
Ja, und ich hatte auch schon mal meinen Erstkontakt, da gab es ja diesen Doki Doki Literature
Das war dein Erstkontakt, ach du Scheiße.
Ja, und das war ja dieses Spiel mit dem Twist am Ende, über das alle so viel geredet haben, so nach dem Motto, das ist unfassbar cool, lies nichts vorher, spiel's einfach. Und das Ding hat halt 3 Stunden lang Anlauf genommen, bis zu seinem Twist. Und ich habe den Twist nicht erkannt. Ich habe das Spiel also direkt beendet, als ich dachte, okay, das war's. Und der Twist kommt erst zum Tragen, wenn man es nochmal spielt. Außerdem waren 3 Stunden lang Visual Novel Teenager Balzverhalten der schmierigsten Art für mich einfach unerträglich. Da war so meine Beziehung zu dem Genre auf den Tiefpunkt. Kennst du das, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen?
Ich habe es gespielt, ja. Und das funktioniert eigentlich halt nur als Parodie des Genres. Denn es ist ja betonschmalzig. Es soll halt aufgreifen, wie Visual Novels oft aussehen, gerade diese Dating Novels. Mhm. Und soll dann mit den Erwartungen spielen. Also man wird ja in dieses typische Setting reingeworfen, Schulmädchen und so weiter. Und deswegen funktioniert der Twist halt für einige Leute durchaus, nämlich solche, die solche Visual Novels regelmäßig spielen. Für dich dagegen war es natürlich nur reiner Quatsch, das kann ich total gut verstehen.
Und da habe ich halt mein Leben lang ein bisschen diese Vorurteile mit mir rumgetragen. Das sind praktisch, das ist sowas wie Fanfiction, das sind schmalzige Stories. Das bedient vielleicht auch ein Anime-Fetisch ein Stück weit oder eine Begeisterung für Anime oder die sogenannten Waifus, wenn dir der Begriff was sagt, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Das ist so das Klischee.
Natürlich.
Und deswegen bin ich auch eher zufällig in Valhalla gestolpert. Das Spiel, um das es jetzt geht, Cyberpunk Bartending Action nennt es sich. Und in einem Trailer, den ich vor vielen Monaten mal gesehen habe, habe ich gesehen, dass es da ein bisschen Gameplay gibt. Und ich habe gedacht, es ist eher so eine Art Cook Serve Delicious. Also eine Art Minispielsammlung, etwas, was wirklich ein Grund-Gameplay-Gerüst hat. So, vielleicht ein bisschen wie Overcooked plus Story. Dazu hat es ein Cyberpunk-Setting, was ich prinzipiell immer sehr mag. Und mir gefiel einfach diese leicht pixelige Inszenierung, die trotzdem irgendwie einen eigenen Stil hat. Und ich habe dann einfach mal kurz entschlossen die Chefs gefragt und die haben gesagt, ja, mach. Und da habe ich mir Valhalla gekauft für 15 Euro auf Steam. Das Spiel ist schon eine ganze Weile draußen auf dem PC. Das ist erschienen 2016, aber im Anfang Mai ist es auch für ein paar Konsolen gekommen. Definitiv für die PlayStation 4. Ich glaube, auch eine Switch-Version dürfte am 2. Mai erschienen sein. Und das war ein netter Anlass. Und ich muss sagen, jetzt habe ich das gerade durchgespielt, heute vor wenigen Stunden. Und sind das Emotionen, die mein kaltes Herz da fühlt? Ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen angetan. Das war eine sehr schöne Spielerfahrung, um mal im Groben und Ganzen schon mal irgendwie mein Fazit dazu zu geben. Und es hat mir ein bisschen gezeigt, was Visual Novels als Genre so vermögen und wieso das seinen Reiz hat. Das fand ich sehr schön.
Und du bist aber darauf gestoßen, einfach zufällig. Du hast einen Trailer gesehen oder sowas und dachtest dir dann, du probierst das mal aus.
Unsere Prämisse hier beim Projekt ist ja, wir spielen, worauf wir Bock haben. Ich habe viel Gutes von dem Spiel gehört, ohne wirklich allzu viel darüber zu wissen und habe halt noch ein bisschen mehr Gameplay vermutet. Letztendlich ist es aber ein klassisches Visual Novel. Ich spiele darin einen Barkeeper, die Jill, und die serviert Drinks in einer Kneipe und unterhält sich mit ihren Kunden und man trifft keine Entscheidung, man klickt einfach nur Dialoge durch. Es ist tatsächlich wie die meisten anderen Visual Novels ein Spiel, wo man die Space-Taste oder die Maustaste drückt, um Dialog weiter zu scrollen. Und das ist alles. Und ich bin über...
Wobei das Dialogsystem, da muss ich kurz einhaken, ja anscheinend etwas anders funktioniert. Ich habe das Spiel jetzt selbst noch gar nicht gespielt, habe nur kurz quer recherchiert und habe gelesen, dass man die Dialoge quasi über die Barkeeping-Tätigkeit beeinflussen kann.
Ja.
Nämlich je nachdem, welche Getränke man den Kunden und Kundinnen vorsetzt.
Ja. Da habe ich ja am Anfang eben auch noch mehr Gameplay erwartet. So ein Zeitdruck oder ein komplexeres Barkeeping-System. Aber letztendlich bestellt deine Kundschaft ein Getränk und das ist ein wunderbar schrulliges Cyberpunk-Personal. Da kommt ein Gehirn in einem Einwegglas um die Ecke. Da kommt ein robotisch argumentierter Auftragskiller. Es gibt die 13 Jahre aussehende Roboter-Sex-Workerin, die aber einer der positivsten und enthusiastischen Charaktere im Spiel ist. Es gibt den die Hackerin mit den großen Hupen.
Das ist eine schöne Beschreibung.
Ja, sie wird oft so genannt auch im Spiel. Das Spiel ist generell ein bisschen explizit, wenn es um Brüste und Sex geht, in Text. Ich finde es aber sehr angenehm, dass keine der Charaktere so überaus sexualisiert wird. Zum Beispiel die Hackerin mit den großen Brüsten trägt stets einen dunklen Wollpullover, dass man ihre Brüste eigentlich gar nicht sieht. Und da habe ich mich gefreut. Das ist ein Spiel, für das musste ich mich gar nicht so sehr schämen. Was haben wir noch? Hunde, die reden können?
Der Hund ist so fantastisch. Ich habe mich direkt verliebt, als ich diesen Hund gesehen habe, der ein Hawaii-Hemd trägt und eine Sonnenbrille.
Und großartig. Eine Sonnenbrille. Es gibt da eine ganze Firma, die von Hunden geleitet wird, weil in dieser Zukunftsvision um 2069, glaube ich, sind halt Hunde auch durch genetische Fortschritte und durch Nanomaschinen intelligent geworden, können sprechen, wollen aber immer noch gestreichelt werden. Und es ist einfach toll, wie viel Spaß die Entwickler und die Autoren insbesondere mit diesem Setting haben. Und es kommen halt an einem Abend, das Spiel ist in 3 Arbeitswochen unterteilt, das sind dann auch gleich 3 Kapitel, die im Dezember eines Jahres stattfinden und die auch ein bisschen eine zusammenhängende Story haben, zu der ich vielleicht später komme, aber du servierst ihnen halt Drinks, die sie bestellen. Dann hat man ein kleines Interface, so eine Art Lexikon, wo man nach alphabetisch oder nach Geschmack oder nach Stil sortiert die Drinkliste hat. Und da stehen dann Rezepte drin, die man auf so einem Mixbildschirm zusammenklickt. Da gibt's jede Menge so Fantasiebegriffe. Also man baut die Drinks nicht aus Saft und Sirup und sowas zusammen, sondern aus Bestandteilen wie, oh, wo habe ich hier was? Ich hatte mir das vorgelegt, Kartumin, Powdered Delta, Bronzenextrakt, Aldehyd und Flammergeist. Danach kann man noch Eiswürfel dazu tun oder das ganze Agen. Dann kann man es entweder kurz oder lang mixen und das ist dann bereits alles. Man kann Drinks größer machen, indem man die Zutaten alle verdoppelt und es gibt Drinks, da hat man die Wahl, wie viel Alkohol man reingibt, womit man auch tatsächlich Kundschaft abfüllen kann. Was zu einzigartigen Dialogoptionen führt, die ich aber auch nicht allzu oft erforscht habe. Ich habe dem Spiel eher so seinen Gang gelassen. Ich fühlte, es war für mich dann auch Barkeeper-Ehre, da nicht allzu viel rumzufuschen. Und das ist dann ja wahrscheinlich die Motivation, das Ding ein zweites Mal durchzuspielen. Aber da Großteil des Spiels 100% linear verläuft, ist es etwas, was mich nicht so reizt. Aber es ist ganz nett, dass es für Fans da ist. Und je besser man das macht, und das finde ich auch ein netter Kniff, je besser man seine Kundschaft kennt, die auch irgendwann zum Beispiel sagt, das übliche bitte. Und dann musst du aufgepasst haben. Da musst du wissen, dass zum Beispiel der Arschloch Leiter eines Gossenblatts, so eines Clickbait-Magazins, der auch ab und zu in deiner Kneipe ist und nur chauvinistischen Bullshit von sich gibt, dass der halt Bier trinkt. Oder ein Mitglied der White Knights. Moment, das war was anderes. Jedenfalls, du musst irgendwann ihre Drinks kennen. Du hast auch an manchen Stellen die Wahl, ihnen andere Drinks zu geben, wenn sie zum Beispiel verwirrt scheinen und ein bisschen in Gedanken und sie bestellen was völlig anderes, aber du weißt es besser. Man kriegt auch ein bisschen einen inneren Monolog von der Hauptcharakter Jill mit und kann ihnen dann was unterschieben, das sie jetzt eigentlich brauchen. Und das finde ich eine super Methode, um Dialog zu formen. Damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet am Anfang des Spiels. Die ersten, sagen wir mal, 5 Stunden wirkte dieses Barkeeping für mich wie eine Beschäftigungstherapie. Ein gelegentlicher Check, ob ich aufgepasst habe, wenn jemand keine allzu klare Bestellung verlangt. Aber mit der Zeit habe ich begriffen, es steckt ein bisschen mehr dahinter und ist eigentlich ganz raffiniert
arrangiert. Das klingt ja so, als müsstest du selbst ein Stück weit erlernen, Barkeeper zu werden. Ne? Man muss sich die Bestellung merken oder man muss sich merken, was die Lieblingsgetränke der Kundschaft sind. Man muss die Kundschaft irgendwie bespaßen, beschäftigen. Hattest du das Gefühl, dass du dann so ein paar solche Kompetenzen gewonnen hast durch das Spiel? Könntest du jetzt kompetent Cocktails servieren?
Nein, nein. Denn das Spiel bildet halt kein Barkeeping ab. Dieses Cocktail-Mixen ist eine Beschäftigungstherapie, irgendwas, was dich ablenkt, aber es ist halt nett integriert. So gibt es zum Beispiel diesen Gameplay-Loop. Man bedient ein paar Kunden, es gibt ab und zu Dialoge, es gibt einen Mitarbeiter, den Gil, es gibt die Chefin. Alle Figuren eigentlich im Spiel haben so mehrere Seiten, sind ein bisschen vielschichtig. Die Chefin zum Beispiel hat wohl früher mal als Wrestlerin sich einen Namen gemacht, hat einen robotischen Arm und eine extrem dubiose Vergangenheit. Dein Mitarbeiter Gil, der alle Mädels verrückt macht, ist extrem zurückhaltend, was seine Vergangenheit angeht. Ab und zu, einer der Hunde wird dann auch noch eingestellt als extra Mitarbeiter, mit denen interagiert man auch. Man bedient ein paar Kunden, macht eine Pause, um eine rauchen zu gehen hinter der Bar. Da kann man abspeichern, bedient noch ein paar Kunden, es passiert ein bisschen was und man speichert dann zu Hause ab, wo man noch ein bisschen die Möglichkeit hat, in seinem Handy rumzudrücken. Das gibt dann auch noch ein bisschen Flavor. Da kann man zum Beispiel dieses Clickbait-Magazin durchlesen und das macht die Welt alles ein bisschen dichter. Da sind nette Nuancen drin. Da lernt man, dass einer der Regierungschefs einer fremden Nation, Kanye West heißt, und eine Roboterarmee aus tausenden sexy Frauen sich hat bauen lassen und all so ein Blödsinn. Es gibt ein nettes Fake-Forum, also ein Forum, in dem sich die User halt über die Ereignisse in dieser Welt unterhalten, das aber wunderbar die Internetsprache der, ja, von 2016 so ein bisschen 4chan und so ein bisschen Neo-Gaff imitiert. Und das sind jede Menge Anspielungen auf die Anime-Kultur und auf Videospiele drin verborgen. Und es macht Spaß, sie da durchzuklicken. Manchmal hat Jill ein Bedürfnis am Ende des Tages, was immer mit Konsum gedeckt werden muss, dann kauft man ihr halt irgendeine coole Tapete, die mit Nanotechnologie funktioniert, so dass sie ihr Motiv ändern kann. Oder man kauft ihr ein paar Kästen Bier und dann geht's ihr gut. Wenn man das nicht macht oder wenn irgendwas passiert, wie zum Beispiel man zahlt eine Rechnung nicht rechtzeitig, dann ist sie am nächsten Tag abgelenkt und behält sich die Bestellung ihrer Kunden nicht. Das heißt, man muss wirklich aufpassen. Und wenn die Bestellung weggedrückt ist, wo normalerweise da steht, ich muss jetzt hier Hank das Bier servieren, da macht sie sich dann Gedanken darum, dass sie ihr Geld vertrödelt hat. Und man muss als Spieler dann eben wirklich aufpassen. Was auch irgendwie eine nette Methode ist, um so eine Zerstreutheit zu simulieren.
Aber das heißt, warum du hoch? Hast zwei im Grunde getrennte Spielsegmente. Einmal die Arbeit, einmal das Privatleben, die aber ein bisschen miteinander verwoben sind. Und dazu habe ich eine Frage. Du hast ja immer mal wieder Geld erwähnt in deinen Schilderungen. Steckt dann auch so ein bisschen Wirtschaftssimulation dahinter? Musst du wirklich haushalten?
Auch. Es ist nicht so wie bei Papers, Please, wo dieses, wo du ein Opfer des Systems bist und auch dagegen ankämpfen musst, dein Leben zu finanzieren und wo das immer schwieriger wird und dich in so eine Zwangslage bringt, wo du unmoralisch handeln musst. In dem Fall ist es viel zu einfach eigentlich, genügend Geld am Ende des Monats übrig zu haben. Und es ist eher so deine Entscheidung, wie viel von dem Geld du dann in so ein bisschen die Verschönerung des Abendbildschirms steckst. Weil letztendlich ist es immer derselbe Screen, wo dann die Jill in so einer verniedlichten, super deformed heißt das, ne? In so einem knuffigen Anime-Look da sitzt mit ihrer Katze und mit allem, was man einkauft, macht man halt ihre kleine Wohnung noch ein bisschen voller und ein bisschen detailreicher. Und es ist eigentlich auch nur eine Multiple-Choice-Frage. Anders okay, verkleidet.
Aber wie vergeht denn Zeit in dem Spiel eigentlich? Hast du eine bestimmte Ingame-Zeit, die du mit Arbeit zum Beispiel verbringen muss und die du nutzen kannst?
Es hat alles seinen Rhythmus und es ist alles linear. Nach ein paar Gästen, nach ein paar Dialogen, nach ein paar Drinks ist dann immer Pause und ein paar Dialoge und ein paar Gäste und ein paar Drinks später ist dann Feierabend. Das passiert einfach mit der Zeit. Denk mal, so eine halbe Stunde, vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde dauert ein Spieltag. Ja, und dann ist der auch vorbei. Ab und zu gibt's was Besonderes. Es gibt eine Party, dann spielen alle Beteiligten Wahrheit oder Tat, was aber auch 100% linear ist, dir die Möglichkeit aber gibt, verschiedene Leute zu bestimmen. Es hat keine Konsequenz, was man da, wen man da sprechen lässt, aber es gibt dir ein bisschen Flavor. Es gibt einen Moment, wo man mit der Chefin auf dem Balkon sitzt und Bier trinkt und man kann klicken, um sich eine neue Dose aufzumachen und um davon zu trinken. Das sind alles so kleine Dinge, aber es gibt keine limitierende Ressource. Es gibt keine Strafen, es gibt kein Gameplay, es gibt keine Balken, falsch, richtig. Du kannst deine Bestellung versauen, du kannst nicht aufpassen, den Leuten falsche Drinks servieren, das gibt dann weniger Bonus am Ende des Tages. Aber das ist für den allergrößten Verlauf der Story überhaupt nicht relevant. Und auch wenn die Leute dann vielleicht irgendwie verärgert sind oder auch wenn du jemanden ganz betrunken gemacht hast und er hat dir vielleicht ein paar andere Dialogzeilen gegeben, ist das an 2-3 Tage später vielleicht bis auf eine Zeile Flavortext auch nicht mehr relevant. Das ist keine Geschichte, wo man Entscheidungen trifft, sondern einfach eine Geschichte, die man so ein bisschen erlebt und ein Personal an Stammgästen und Charakteren, die man mit der Zeit kennenlernt.
Trotzdem gibt es ja anscheinend mehrere Enden, zumindest soweit ich das gelesen habe. Hat man denn irgendwie das Gefühl, dass man den Fortgang der Geschichte, die so linear erscheint, überhaupt mitbestimmen kann? Wir haben ja gerade schon gesagt, so ein bisschen über die Getränke gar nicht, okay?
Nee. Also ich habe das Gefühl, dass dann diese versteckten Enden, über die war ich dann auch echt überrascht. Ich habe eins freigeschaltet für Auskenner, das schlechte Ende, was aber aus Kuscheln mit Big Titty Hacker Lady besteht.
Das ist jetzt nicht das schlechteste Ende, das ich mir vorstellen kann.
Auf platonische Art und Weise. Und am Ende legt sich auch noch eine Katze auf dein Gesicht.
Was ist schlecht daran?
Frage. Wenn man dann schlecht atmen kann und eine Katze im Gesicht. Ja, bist du Katzenbesitzerin?
Nein, leider nicht.
Ich hatte mal eine Katze mit im Bett gehabt, sagen wir es mal so. Und die Katze hat sich dann auch auf mein Gesicht gelegt. Das ist furchtbar, das ist das Allerschlimmste.
Mir hat sich eine mal in mein Gesicht festgekrallt, das war auch nicht so schön.
Ja, also ich bin kein Freund davon. Und deswegen konnte ich das mitfühlen. Nee, die Tatsache, dass die anderen Enden dann da drin steckten und wo ich dann in Guides gelesen habe, welche Drink-Entscheidungen ich da versaut habe, wo ich hätte besser aufpassen können, die dienen vielleicht eher so als Belohnung für ganz aufmerksame Spieler. Aber sie haben der Story nichts weggenommen.
Wie viele Enden gibt es denn? Hast du die Anzahl mal nachgeschaut?
Weißt 6 du? Stück.
Okay.
6 Stück. Die aber alle jeweils so ein bisschen, ja, einen Schlussstrich ziehen oder so ein bisschen eine Belohnung für verschiedene Charakterentwicklungen. Denn das ist das Coole an dem Spiel, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, diese Struktur eines Barkeepers ist perfekt geeignet, um jemanden, der mit Visual Novice noch nie zu tun hatte, dieses Genre schmackhaft zu machen. Denn da kommen einfach nur Leute vorbei, erzählen dir ein bisschen was von ihrem Leben, sind mal gut drauf, sind mal schlecht drauf, sind manchmal schräg und interessant und manchmal ein bisschen krass und vielleicht auch unsympathisch. Aber unser Hauptcharakter hat nicht den allzu ausgeprägtesten Charakter. Die Jill, die ist eher ein bisschen unterkühlt, ist aber auch durchaus intelligent und direkt. Aber sie ist, da kann man sich durchaus reindenken. Auch wenn ich ein 38-jähriger Sachse, ne, gebürtig bin, kann ich mich in dieses Anime-Mädchen reindenken. Und das ist alles ganz cool. Und man lernt mit der Zeit Leute kennen, man lernt mit der Zeit so ein bisschen die Probleme kennen, die sie haben. Man lernt über ihre Gespräche ein bisschen was über diese Spielwelt und so. Weiß ich nicht, man taucht immer weiter in diese Welt ein. Man lernt sie besser kennen, man lernt seine Stammgäste besser kennen. Und als ein echter Barkeeper höchstwahrscheinlich, da funktioniert dieses Spiel erstaunlich gut. Und man merkt, dass es für jeden der Charaktere noch irgendwie eine andere Seite gibt. Es gibt zum Beispiel so ein Edgelord, so einen richtig übertriebenen Typen, der sich für den Allerschlausten hält, der übrigens auf einem Jim Sterling-Charakter basiert und also das Klischee des Nice Guys mit seinem Fedora darstellt, der ausschließlich Blödsinn labert, der sich auch ausschließlich blamiert und zum Teil einen Drink bestellt, um ihn aus einem Schuh zu trinken und solche Geschichten. Aber auch der hat noch eine andere Seite. Und die zum Beispiel wird dann, wenn man mit ihm korrekt interagiert und all seine Hints mitbekommt oder es als Barkeeper besser weiß als er, wenn er was bestellt. Manchmal bestellen Leute eben auch etwas Männliches oder etwas Obszönes. Und dann muss man ein bisschen überlegen, was sie jetzt damit meinen. Und das ist cool. Das ist richtig cool, diese Entwicklung durchzumachen. Da gibt's keine große dramatische Story, wo das Schicksal der Welt dranhängt, sondern das sind eher persönliche Geschichten. Irgendeinem der Stammkunden passiert was. Es gibt eine Art Geiselsituation in der Stadt und alle machen sich Sorgen. Und es dauert viele Tage, bis der Charakter wieder zu sehen ist. Und das ist irgendwie ein verdammt wirksames Mittel, um eine Story zu erzählen. Du hast diesen Charakter vorher kennengelernt, der war voll sympathisch. Und jetzt sind plötzlich Leute in deiner Kneipe, die nach ihm suchen, die sich Sorgen machen. Und dann machst du dir als Spieler selbst Sorgen. Obwohl du auch nur eine lineare Story durchklickst. Das fand ich super wirkungsvoll.
Nun ist die Rahmenhandlung ja eigentlich relativ dramatisch, auf jeden Fall auch spannend, denn man befindet sich in dieser dystopischen Zukunft, in einer Stadt, in der Korruption herrscht und man selbst ist aber total machtlos. Wie fühlt sich das eigentlich an, nicht die Heldin zu sein, sondern eine Person, die eigentlich keinen Einfluss auf diese Welt hat?
Ich fand das cool, weil diese Cyberpunk-Vision des Spiels ist schon sehr zynisch, ein bisschen übertrieben auch. Überall sind Nanomaschinen, die jeder Mensch im Körper hat. Und in dieser Stadt leben auch Lilith, so heißen da die Roboterwesen oder Androiden, gemeinsam mit Menschen, also eine Art soziales Experiment. Die ganze Stadt ist praktisch von einem großen Konzern, der Cybatu Corp beherrscht. Alles sehr dystopisch. Und auch die Leute online in den Foren schreiben halt von den Nahrungsknappheiten, von der Art und Weise, wie sie Schlange stehen müssen für Grundnahrungsmittel. Hier schlägt ein bisschen durch, dass das Entwicklerteam, die beiden Jungs, die das geschrieben und designt haben, dass sie aus Venezuela kommen. Denen es heute noch sehr viel schlechter geht als zum Release des Spiels, weswegen ich wirklich froh bin, denen ein paar Euro zugeschoben zu haben. In Venezuela geht die Gesellschaft auch gerade auf eine ziemlich dystopische Art und Weise, in Anführungszeichen, vor die Hunde. Das ist eine humanitäre Katastrophe, was da passiert. Das wird da wieder gespiegelt, aber letztendlich kennen es die Charaktere da nicht groß anders. Sie regen sich drüber auf, sind sich aber ein Stück weit ihrer Machtlosigkeit bewusst. Und was im Vordergrund steht, sind so ein paar echt nette, wärmende, menschliche Geschichten, die sich in diesem Szenario abspielen. Niemand von denen verändert die Welt. Niemand von denen rebelliert im großen Stil. Es passiert da nichts Dramatisches. Man ändert nichts daran. Aber ein paar Charaktere, unter anderem unsere eigenen Charaktere, die wachsen vielleicht ein bisschen, die beschäftigen sich vielleicht mit Sachen, die sie lange ignoriert haben in ihrer Vergangenheit, die treffen vielleicht Entscheidungen, die ihnen nicht leicht fallen, die lernen vielleicht auf Leute zuzugehen. Um solche Themen geht's. Und das fand ich voll gut. Die Kritiker und Fans, also wenn es um Reviews dieses Spiels geht, die benutzen immer wieder diesen englischen Begriff der Coziness, der Gemütlich oder der Heimeligkeit. Und genau das ist es, was das Spiel erstaunlicherweise aus seinem
trotz seiner Rahmenhandlung.
Trotz seiner dystopischen Szenario ist es ein unglaublich heimeliges, warmes, angenehmes Spiel.
Man kann es sich ja auch so ein bisschen in seiner Situation bequem machen. Du kannst halt eh nichts ändern an dieser Gesellschaft. Deswegen versuchst du aus deiner Situation das Beste zu machen und machst es dir irgendwie schon gemütlich da drin, ne?
Ja, also weiß nicht, ich finde es auch eigentlich eine ganz hoffnungsfrohe Narration. Dafür, dass es eben diese Geschichte in Venezuela geschrieben wurde, wo halt wirklich die Wirtschaft zusammengebrochen ist und Leute halt stundenlang anstehen für einen Teil ihrer Grundnahrungs- und Grundnahrungsmittel und Produkte, die sie zum Überleben brauchen. Dafür finde ich sehr schön, dass hier eigentlich ein sehr positiver, hoffnungsfroher Ton angeschlagen wird, der sich darauf besinnt, dass Menschen eigentlich im Herzen alle ganz cool sind. Und es macht echt Spaß, wenn du wirklich ekelhafte Stammkunden hast, die kein gutes Wort an deinem Laden lassen, angewidert wieder gehen, aber dann trotzdem wiederkommen und vielleicht auch langsam ein bisschen auftauen. Sowas ist cool.
Das heißt, es fühlt sich halbwegs organisch an. Auch die Interaktion mit den Leuten, obwohl es ja scheinbar zunächst wandelnde Stereotype sind, lernt man sie dann besser kennen von verschiedenen Seiten.
Ja.
Okay.
Und das ist cool. Also es gibt auch Katzenmädchen, ja. Also Mädchen mit Katzenuhren und so eine Modebehandlung gewesen gegen Nano-Unverträglichkeit, die aber ein bisschen bisschen Momentum, ein bisschen Eigenwucht angenommen hat und dadurch eben ein bisschen omnipräsent ist, aber eben auch sehr vorurteilsbehaftet. Und selbst dieses Vorurteil wird ein bisschen auseinandergebaut, indem man eben ein bisschen mehr über die Vergangenheit dieses einen Katzenmädchens erfährt und ein bisschen über ihre Katzenuhren, wie die tatsächlich funktionieren und warum ihre Eltern das vielleicht getan haben und woher der Begriff der Catboomer kommt. Ich weiß, dass ich noch nicht gesagt habe, das Spiel ist 100% auf Englisch und gute Englischkenntnisse sind definitiv Voraussetzung, um in irgendeiner Form Spaß damit zu haben. Wer gerade so Schulenglisch beherrscht, um halt ein Actionspiel zu verstehen, der wird hier nicht ankommen. Das ist schon ein bisschen Slang dabei, viel Internetsprache ein Stück weit und das sollte man schon gut lesen können, um das Spiel zu verstehen. Sorry, dass ich das jetzt erst sage. Aber ja, Stereotype werden ein bisschen durchleuchtet, man lernt Leute besser kennen. Ich finde dieses Spiel, auch wenn es sich für mich manchmal ein bisschen in Ton vergreift, manchmal wirkt es ein bisschen wie so ein pubertärer Witz, wenn es dann um Masturbation geht, wenn die Brustgrößen der Mädels miteinander verglichen werden. Aber wie anfangs schon angedeutet, es ist zumindest immer nur im Text. Und es bedient sich nicht Sexualität irgendwie, um Spannung aufzubauen oder den Spieler eine Karotte vorzuhalten, sondern es ist einfach nur verdammt offen. Und ja, es hat Herz und Charakter und eine Seele. Und da bin ich echt beeindruckt, wo ich doch gedacht habe, dass Visual Novels eigentlich eher praktisch Schundliteratur zum Durchklicken sind.
Was?
Also, das Klischee, was ich in meinem Herzen trug, mein Vorurteil, meine gefüllte Schublade.
Frechheit. Aber jetzt würdest du sagen, es ist eben mitnichten Schundliteratur, sondern die Qualität der Texte ist auch wirklich gut?
Die Qualität der Texte ist cool. Ja, es passt, finde ich, für ein Publikum, das eher jünger ist. Also ein Ü-40-Jähriger, der vielleicht auch die vielen Referenzen nicht versteht, weil er sich halt nicht im Internet rumtreibt und in Gaming-Foren, weil er halt nicht die Sprache von 4chan kennt, der ist da vielleicht nicht so gut aufgehoben, weil das Spiel halt auch ab und zu ein bisschen frotzelig ist, ein bisschen Spaß daran hat, auch einfach nur mal ein bisschen rumzupoltern. Aber ich glaube, für so meine Generation, ich bin halt schon digitaler Native, hat das den Nagel auf den Kopf getroffen. Das war angenehm, ohne so Saints Row-mäßig plump zu sein. Es war kein dummer Humor, es hat Herz, ist auch eigentlich gar nicht lustig, sondern eher warmherzig und es plätschert so. Es ist eins, das habe ich jetzt zum Schluss ein bisschen schneller spielen müssen, damit ich es für diese Aufnahme schaffe. Das war sogar gar nicht mal so richtig gut, sondern eins, das kann man wunderbar über eine Woche hinweg vielleicht oder über ein paar Tage hinweg immer mal ein paar Stunden spielen, um sich dann zu diesen Charakteren zurückzukehren, ein bisschen Gemütlichkeit und Heimeligkeit zu empfinden. Ich hatte eine größere Lücke im Spiel, weil ich das Days Gone eingelegt habe, dieses Open-World-Spiel für die PS4. Da habe ich eine Woche nichts anderes gespielt und habe dann tatsächlich so ein bisschen den Kontakt verloren. Ein paar Bezüge waren mir dann nicht mehr ganz so klar in der zweiten Spielhälfte. Und das nehme ich mir selbst übel. Es ist eher so eine ein netter kleiner Safe Space fast schon, wo man eigentlich mit einem guten Gefühl rausgeht, wo dir auch nicht irgendwie wehgetan wird und wo auch im Herzen alle Leute eigentlich relativ tolerant sind und wo dir die Autoren des Spiels eben auch ein paar Werte mitgeben. Da werden Konflikte gelöst, indem die Leute offen miteinander reden, sich beieinander entschuldigen und gegenseitig anerkennen, dass man vielleicht auch mal um Hilfe rufen muss, wenn man blöde Gedanken und Probleme hat. Da gibt's echt einen Daumen nach oben. Ich muss sagen, dafür, dass es stellenweise halt auch ein bisschen wie von einem Teenager geschrieben wird, ist es doch eine sehr schlaue Story.
Wie schätzt du denn die Gesamtspielzeit? Du hast ja gesagt, du hast zwischendurch pausiert, kannst das nicht so hundertprozentig nachvollziehen, aber hast du es vielleicht mal nachgeschaut, damit die zuhören, ungefähr wissen, worauf sie sich einlassen?
Über 10 Stunden, je nachdem, wie lange man braucht. Ich bin nicht der schnellste Leser, deswegen habe ich bestimmt so 12-13 gebraucht. Man kann das natürlich auch schnell durchklicken. Ich glaube aber, da nimmt man sich ein bisschen von der Atmosphäre. Wenn man die, man kann diese Texte, die normalerweise so langsam reinscrollen, auch jedes Mal mit dem Mausklick oder mit der Space-Taste sofort aufploppen lassen und kann sich dann auch extrem schnell, wenn man schneller Leser ist, da durchhacken. Aber ich empfand es dann viel netter, das einfach so ein bisschen wirken zu lassen, wie so einen langsam getrunkenen Whisky. Hat auch am Abend am besten funktioniert, dieses Spiel zu spielen. Man hat auch die Möglichkeit, die Auswahl der Jukebox zu bestimmen, die im Hintergrund läuft, und kann sich dann halt ein bisschen Musik raussuchen, auf die man Lust hat. Und man lernt mit der Zeit auch so ein bisschen kennen, welche der vielen, vielen Tracks, die einem gefallen, ob welche Stimmung man haben will, ob die ein bisschen hektischer ist oder ein bisschen entspannt. Das sind alles so Synthi-Chiptunes-Gedudel-Sachen, die aber echt stimmungsvoll sind. So ein bisschen diesen 80s-Neon-Style, der in der Elektronikmusik in der letzten Zeit so ein bisschen aufgekommen ist, wo ich jetzt nicht so wirklich einen Genrenamen sagen kann. Ich kann Musik immer sehr schlecht beschreiben. Aber das passt sehr gut zum Spiel. Hat auch generell insgesamt einen sehr runden Stil. Es ist wie aus einem Guss. Ich bin echt beeindruckt. Das merkt
ja, dann lass uns doch nochmal über den zweiten wichtigen Aspekt einer Visual Novel sprechen, über die Optik. Wie sieht das Spiel denn eigentlich aus? Was macht es da so rund? Wie kann ich mir die Grafik vorstellen?
Die Grafik ist grob pixelig, ein wenig, was heißt desaturiert. Sie hat bedient sich halt eines eher so Neon-Farbschemas. Also lila ist da und blau kommen drin vor und rot. Sowas wie grün und gelb gibt es eigentlich eher nur in entsättigter Form. Es ist, hat einen Pixel-Look, aber ohne, dass ich den irgendwie mit einem anderen Spiel vergleichen könnte oder mit allzu vielen. Hat auf jeden Fall seinen eigenen Charakter. Die Charaktere sind schon, die haben Anime-Ursprung von ihrem Design. Die sind nicht völlig japanisch von ihrem Stil, also irgendwie wie eine Mischung aus europäisch und japanisch. Aber sie passen. Sie haben Charakter, sie haben Wiedererkennungswert. Es gibt fürs Auge gar nicht mal so viel. Das sind auch wie bei anderen Visual Novels eben Standbilder, die ab und zu mal halt ein anderes Standbild wechseln für eine Emotion oder eine Geste, wo ganz selten vielleicht sogar mal Tränen animiert sind oder sowas, wenn da ein Mädel übertrieben weint. Aber geht schon. Also das ist für mich auch noch der Punkt, wo das stimmt, das ist ein guter Punkt. Das ist typisch Visual Novel. Standbilder von Anime-Charakteren oder auch anderen Charakteren, aber oftmals sind es Anime-Charaktere. Das ist etwas, was ich als Außenstehender, bevor ich das jetzt durchgespielt und wirklich genossen habe, nicht so richtig begriffen haben, wo ich auch jetzt noch sage, naja, wirkt ein bisschen zweckmäßig. Hier hätte man gern sehr viel mehr machen können. Mehr Animation, sowas wie eine Eigel-Animation von einem Gast, vielleicht auch die Tatsache, ich bin Barkeeper, aber ich klicke Drinks in so einem speziellen Menü auf der rechten Bildschirmhälfte zusammen. Aber die Drinks haben meine Kunden nicht in der Hand, die serviere ich ihnen auch nicht. Das ist alles dann sofort verschwunden und passiert und dann geht's weiter mit Narration, die ausschließlich im Text stattfindet. Da geht mehr. Auch generell, ich weiß nicht, ob es Visual Novels gibt, die da mehr bieten, aber hier wünsche ich
wie
mir.
Wie sieht denn das User Interface eigentlich genau aus? Muss man sich durch etliche Fenster klicken oder ist es halbwegs aufgeräumt? Lernt man schnell, wo man hin muss, um Drinks zu mixen?
Es ist alles auf einem Bildschirm. Also auf der linken Seite sieht man in die Kneipe rein, da läuft auch ein Fernseher, es ist alles bisschen in Pixelart gehalten, so viel Details gibt es da nicht, aber es hat Stil. Und es gibt das Textfenster auf der unteren Bildschirmhälfte, da steht dann auch, falls Jill nicht gerade abgelenkt ist, die aktuelle Bestellung. Es gibt ein Menü-Interface am oberen Bildschirmrand, wo man sich eben die Drinks anschauen kann, das Lexikon sozusagen, die verschiedenen Rezepte, und auf der rechten Bildschirmhälfte gibt es ein simples Interface, um sich diese Drinks zusammenzumischen. Da muss man dann verschiedene Container anklicken, verschieden oft. Also Rezept kann halt heißen 4 Aldehyd, 2 Bronzenextrakt und zwei Karmotrin und dann klickt man die jeweils so oft an und dann klickt man vielleicht auch das Eis oder das Age-Icon an, dann klickt man auf den Mixer, der wackelt dann von alleine. Nach einer Zeit wackelt er schneller, falls ein Rezept nicht bloß mixt, sondern blend verlangt, dann muss man halt ein bisschen warten, klickt man drauf und serviert. Und manchmal gibt es auch zwei Bestellungen gleichzeitig, da muss man die halt beide in verschiedenen Reitern eintragen und dann servieren. Aber das und
trotzdem beschäftigt dich aber so ja, zufriedenstellend während
des Spielverlaufs. Das ist nicht blöd, dass man zwischendurch was zu tun hat. Wenn ich das jetzt als 100% lineare Narration erlebt hätte, ohne zwischendurch irgendwas zu tun zu haben, wäre ich wahrscheinlich viel schneller dabei, dass es ein bisschen monoton auf mich wirkt, dass da wäre ich ein bisschen gelangweilt. Das ist eine kurze Aufgabe, in der man halt logisch denken muss. Und das ist vielleicht die andere Hirnhälfte. Auf der einen Seite habe ich Charaktere, habe ich Informationen über sie, habe ich Geschichte. Und auf der anderen Seite habe ich dann halt jetzt mal ein kleines simpelste Matheaufgabe und eine simpelste Form, Farben und Rezepte erkennen und in richtigen Reihenfolge anklicken Aufgabe. Und sogar in dem im Moment ein bisschen Freiheit. Wenn ich zum Beispiel einen Drink mixe, wo es dem Barkeeper selbst überlassen ist, wie viel Alkohol er da reingibt. Und dann kann ich mir überlegen, ja, wie viel ich da reinpumpe. Oder wenn ich noch. Und das habe ich gemacht, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Ich habe den Leuten in der Regel große Drinks gegeben, obwohl sie keine großen bestellt haben, weil ich gedacht habe, okay, verdiene ich mehr Geld. Kann ich mir mehr kaufen? Ist mein Spielcharakter seltener abgelenkt.
Ha. Das heißt, man kann auch doch einiges rumexperimentieren. Ne? Ja, aber eingeladen, Dinge zu probieren.
Ja, aber ohne, dass es da wirklich allzu viel, dass das Spiel allzu oft darauf reagiert. Ich habe sehr oft große Drinks gemixt, ohne dass jemand was dazu gesagt hat. Und ich habe auch sehr oft viel Alkohol reingetan. Es gibt halt nur einige Stellen, an denen ein Kunde überhaupt zu betrunken werden kann. Das System ist gar nicht mal so flexibel.
Das heißt, du kriegst kaum Feedback. Ist das dann nicht eigentlich bisweilen frustrierend?
Ach, es hat mir ja nie großartig versprochen, auf mich zu reagieren, das Spiel. Die Tatsache, dass man da Kundschaft auch mal ein bisschen über den Durst abfüllen kann, ist mir nur einmal passiert, dann habe ich die Geschichte von einer Weihnachtsmannorgie von der kleinen Prostituierten mitbekommen. Die erzählt schlimme Geschichten, die gleichzeitig sehr kreativ sind und wunderbar in diese dystopische Zukunftsvision reinpasst. Da wird übrigens Mega Christmas gefeiert. Ein absolut kommerzielles Fest, das fest in der Hand der Corporations ist und das seinen Ursprung hat bei einem Wrestler. Ja, das ist wunderbare, schräge Geschichte. Man lernt da echt ein bisschen was kennen. Und jedenfalls, mir ist das nur einmal wirklich versehentlich passiert, jemanden über den Durst abzufüllen. Ich war sogar ein bisschen überrascht. Das ist nichts, was dir das Spiel mitteilt. Das Spiel sagt dir nicht, experimentiere, wer weiß, was passiert, sondern du kannst es einfach machen und du wirst sehen, was passiert. Und in der Regel passiert nichts, bloß eben an den mehreren besonderen Stellen, wo der lineare Erzählfaden halt mal einen kleinen Umweg nehmen kann. Da ist es möglich, aber dafür gibt es dann halt auch in der Steam-Community Guides, wenn einen das interessiert. Ich bin der Meinung, man kann das einfach spielen, wenn man das zum allerersten Mal spielt, so wie man es für richtig hält. Da muss man nicht irgendwie diesen Sachen hinterherlaufen. Die kann man sich nachher dann bei einem New Game Plus anschauen oder man schaut sich das auf YouTube an, das bisschen.
Das klingt ja echt so, als hättest du eine Menge Spaß gehabt. Schätz doch mal ein, ist denn das Geld, das man dafür bezahlen muss, auf jeden Fall gut investiert?
15 Euro. Ich glaube, ich habe das damals bei einem Sale gekauft. Ich habe noch irgendwie 12 Euro im Hinterkopf. Aber der normale, reguläre Preis sind 15 Euro. Für das, was ich hier hatte, herrje, es waren schon über 10 Stunden Spiel. Und ich war auch echt gut unterhalten. Ich war in diesem heimeligen Ort. Ich war die ganze Zeit milde, amüsiert und auch irgendwie mit irgendwas beschäftigt, durch das Drinks zusammenklicken. Und ich habe mit der Zeit ein nettes Personal und eine angenehm schräg dystopische Spielwelt kennengelernt. Prinzipiell finde ich das gut. Das kann ich auch weiterempfehlen. Den Preis finde ich einen Tick hoch angesetzt. Aber auf der anderen Seite, ich habe es gerade gesagt, das Entwicklerteam stammt aus Venezuela, die können jeden Cent gebrauchen. Deswegen bin ich in dem Fall, holy shit, bin ich mit dem Preis einverstanden.
Weißt du denn, ob sich das Spiel auch gut verkauft hat?
Ich hab den Eindruck, ja. Ich kenne keine Verkaufszahlen, aber ich habe das ja auch gekauft, weil das diesen, ja, so einen gewissen guten Ruf hat, als so eine Art Klassiker. Es hat extrem gute Bewertungen eigentlich auf allen Plattformen, ob das jetzt User oder Kritiker sind. Und ja, da war ich halt eh neugierig auf so einen Insider-Tipp. Und ja, es ist zu Recht ein Insider-Tipp und ein schöner Einstiegspunkt vielleicht in das Genre der Visual Novels. Und da will ich dich auch mal fragen, ist das, was ich da jetzt erlebt habe von meiner Beschreibung, ist es so ein klassisches, ist es das, was ein gutes Visual Novel kann? Oder ist das hier eher ein Sonderfall? Ist das schon einer der Ausreißer innerhalb des Visual Novel Genres?
Also das, was es macht, ist schon ungewöhnlich auf der spielmechanischen Ebene. Es gibt aber auch andere Visual Novels, die eben nicht nur virtuelle Bücher sind, sondern interessante Gameplay-Experimente wagen. Mhm. Damit ist es also nicht alleine. Aber es scheint ja schon eins der wirklich, wirklich besseren Visual Novels zu sein. Es wurde ja über den grünen Klee gelobt. Ich habe wirklich nur Positives davon gehört. Und das trifft natürlich nicht auf alle Visual Novels zu. Da gibt es auch sehr viel Scheiß. Aber ich finde, dass die Vorurteile gegenüber dem Genre nicht gerechtfertigt sind. Man findet da wirklich, wirklich tolle Spiele.
Ja, da ist es wahrscheinlich für mich auch vor allen Dingen schwer auszusuchen, welches das richtige Visual Novel für mich ist, weil ich da anders als bei Rennspielen oder bei Actionspielen nicht auf die Schnelle irgendwelche Features oder ja, Eigenheiten dieser Spiele ausmachen kann, wo ich gleich feststellen kann, das dürfte was für mich sein, das nicht. Bei dem war jetzt der Stil, Gott sei Dank, angenehm unasiatisch. Das war jetzt nicht volle Kanne Anime-Standbilder mit diesen klassischen Waifus, in Anführungszeichen. Hätte es das gehabt, hätte es mich abgeschreckt. Und der Trailer für den zweiten Teil, der auch schon angekündigt ist, der heißt dann Nirvana, der hat schon einen Tick mehr davon. Ne? Da gibt's dann zwar auch Animationen des Hauptcharakters, es ist eine andere Barkeeperin, die man da spielt, aber da wackeln dann schon ihre riesengroßen Brüste und dann bin ich schon wieder, holy shit, halt, Moment, das ist zwar bloß ein kleines Abschweifen, aber ich mochte gerade dieses etwas reduzierte, dieses unobszöne, unaufdringliche, was Valhalla mit seiner Inszenierung gemacht hat, aber das sind jetzt auch bloß Befürchtungen. Mal gucken, wie das wird. Aber Nirvana zum Beispiel ist eins, da bin ich mir relativ sicher, dass ich das spielen werde, wenn es, weil die Entwickler werden mich höchstwahrscheinlich in eine ähnliche Rolle stecken und ich mochte gerade dieses Rollenspiel des Barkeepers. An einer Highschool mit Mitschülerinnen flirten als Narration, daran habe ich überhaupt kein Interesse. Oder irgendwelchen Prinzessinnen helfen. Ich weiß nicht, Reverie of the Night oder wie das Ding hieß. Das hat André mal gespielt, damals zu GameStar-Zeiten, weil es eines der bestbewertetsten Steam-Spiele überhaupt ist. Das ist so ein Visual-Novel-Klassiker, der auch schon steinalt ist. Das hat ihm auch nichts gegeben. Und ich habe da auch reingeklickt. Und das hat mir gar nichts gegeben. Also die Art und Weise, welche Story da erzählt wird, da weiß ich halt nicht, wie gut sich da Visual Novels selbst verkaufen und ob es da auch was
für mich gibt. Es gibt auf jeden Fall immer mehr Abwechslung. In den letzten Jahren wurde das Genre immer weiter diversifiziert. Man weicht zunehmend von diesen klassischen Erzählungen ab. Das heißt, die Chancen werden immer besser, dass du was für dich findest. Und vielleicht weiß die Community ja was. Vielleicht hat ja jemand zugehört und denkt sich, okay, diese Visual Novel muss Sebastian unbedingt spielen und kann das dann im Forum zum Beispiel posten.
Ja, ich gebe keine Garantie, dass ich mich darauf einlasse, aber ich bin jetzt immerhin, der Zahn ist mir gezogen, ja, die Vorurteilsschublade wurde einmal umgedreht und da stecken jetzt etwas differenziertere und gehaltvolle Gedanken drin. Da bin ich diesem Spiel schon sehr dankbar und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.
Und ich bin jetzt auch überzeugt von Valhalla, also ich habe es seit Jahren auf dem Schirm, seit es erschienen ist und dachte immer, boah, ich muss das jetzt endlich mal spielen, habe das aber aus unerfindlichen Gründen nicht getan und jetzt werde ich das endlich nachholen. So.
Jetzt haben wir es in unserem Steam-Account, jetzt kannst du auch mal reinschauen. Ja. Halleluja, oder du kaufst es sogar privat und schickst den Venezuela, ja. Großer Gott,
Venezuelanern.
Venezuelanern, ja, noch ein paar Euro. Ich glaube, die werden sich freuen.
Ah, ja, dann mache ich das.
Ja, und ihr liebe Leute, danke, dass ihr dabei gewesen seid bei meinem ersten erfolgreichen Kontakt mit dem Visual Novel Genre. Und das war's. Wer weiß, vielleicht gibt's dann Ende des Jahres oder wann auch immer es erscheinen wird, auch noch eine Wertschätzung zu Nirvana. Vielleicht stürze ich mich noch in ein anderes. Vielleicht gehe ich tatsächlich euren Tipps auf den Grund. Ich gebe, wie gesagt, keine Garantie auf alles. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, liebe Nina, dass du mein Ohr geschenkt hast.
Aber gerne.
Und danke, dass ihr unseren Podcast unterstützt. Wir hören uns ein andermal. Bis dahin.
Tschüss.